und herzlich willkommen hier bei Signals for Life zu unserer letzten Folge in diesem Jahr. Ich bin ein bisschen wehmütig, weil ich persönlich den Themenschwerpunkt, den wir in diesem Jahr gewählt haben, total interessant fand. Von SchülerInnen über Bachelor- und MasterstudentInnen hin jetzt zu drei Doktoranden hier im Podcast, die uns quasi erzählen, was sie überhaupt begeistert. Erstmal generell an MINT, aber dann haben wir uns ja relativ schnell auf Biomedizintechnik fokussiert. Wie euer Weg war, super, super individuell. Wir haben ganz unterschiedliche Wege gesehen, was vielleicht auch Herausforderungen sind oder Klischees, Stereotype, konnten da aber, glaube ich, relativ schöne und konstruktive Ansätze finden und sind eben jetzt am Ende des Jahres in der Promotion angekommen. Ich freue mich total, weil hier wieder Rebecca, Yara und Alina sitzen aus Freiburg. In der letzten Folge haben wir uns angeguckt, wie man sich eine Promotion vorstellen kann. Und ich kann euch so viel sagen, es war nur die Spitze des Eisbergs. Aber ich glaube, wir haben alle einen guten Eindruck bekommen. Und heute würde ich gerne damit starten, dass wir die Leute nochmal abholen. Vielleicht könnt ihr euch diesmal nochmal kurz vorstellen, ohne euren Weg in die Promotion, sondern direkt mit eurem Forschungsthema. Und danach machen wir mal eine kleine Reise an euren Arbeitsplatz. Hallo Yara.
Hallo, danke, dass ich nochmal hier sein darf. Ich freue mich total, euch heute über mein Forschungsthema ein bisschen erzählen. Und zwar in Gehirnforschung wird es ganz oft in kleinen Tieren geforscht und da wird eine Methode angewandt, die heißt kraniale Schädelfensterchen. Da wird, genauso wie es klingt, ein Fenster ins Gehirn eingebaut, um optisch ins Gehirn reingucken zu können. Und dieses Fensterchen ist normalerweise aus Glas, so wie bei normalen Fensterchen oder Fenster. In meiner Forschung geht es darum, solche Fenster mit einem konformen Material zu ersetzen, um eine bessere Interaktion oder weniger schlimme Interaktion mit dem Körper zu haben, damit weniger Schaden ans Gewebe eintritt. Genau, dafür benutze ich medizinisches Silikon und versuche dann auch auf unterschiedlichen Techniken eine Methode zu entwickeln, um durch diese Fenster auch elektrische Messungen zu machen. Das heißt, man könnte akut einen Schlitz in Silikon machen und eine Elektrode reinstecken. Oder der Traum wäre, dass eine Elektrode sogar noch schon integriert ist in diesem Fenster. Das versuche ich mit meinem zweiten Thema, nämlich keramikbasierte Konnektoren oder Verbindungsstücke, die als Schnittstelle zwischen Elektroden und elektrische Systeme, sprich etwas ganz Feines, was mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommt, nämlich Gehirn oder Nerven. Als Verbindungsstück haben wir eine Keramik, die dann auf einer Seite mit dieser Elektrode in Kontakt kommt und auf der anderen Seite mit einem Kabel zum Beispiel verbunden wird. Diese zwei Themen versuche ich genau auf diese Schädelfensterchen anzuwenden. Und genau, das ist mein Thema. Es kommen darunter viel Materialforschung, optische Charakterisierung und aber auch Versuchen mit unterschiedlichen Methoden eine Verbindung aufzubauen. Das ist mein Thema und ja, das war's.
Schön, dass du da bist, Yara. Dann haben wir hier auch noch Alina sitzen. Hallo Alina.
Hallo, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Mein Thema, mein Promotionsthema heißt kurz gesagt aktive Stents. Und manch einer möchte schon von Stents gehört haben. Das sind nämlich diese metallenen Strukturen, röhrchenartige Netzteile, die man in ein Blutgefäß implantieren kann. Und die helfen, dass ein verstopftes oder verengtes Blutgefäß wieder aufgeweitet werden kann und somit wieder einen geregelten Blutfluss gewährleisten kann. Das ist schon schön und gut und diese Technologie gibt es schon seit 30 Jahren. Aber was es eben noch nicht gibt, ist, dass ein Sensor dort integriert ist, um physiologische Parameter zu überwachen. Und genau das möchte ich erreichen. Und dabei geht es dann gar nicht darum, einen bestimmten Sensor an einen Stand zu integrieren, sondern vielmehr herauszufinden, wie man das überhaupt machen kann. Es ist nämlich auch so, dass es schon Forschungsgruppen seit 15 Jahren gibt, die da schon dieses Thema versuchen zu erforschen, Sensorikelemente in einen Stand zu integrieren. Aber das ist eben nicht so einfach. Also das geht eben mit vielen Dingen mit einher, sprich Miniaturisierung, Integration, also Fixierungsmöglichkeiten von verschiedenen Materialien und aber vor allen Dingen auch die Langlebigkeit von Materialien. Das ist nämlich der Knackpunkt, weil wir wollen einen miniaturisierten Schaltkreis, im besten Fall mit einem Sensor, an diesen Stand, den ich beschrieben habe, fixieren. Aber wir wissen gar nicht, ob dieser Schaltkreis überhaupt die Lebensdauer von einem Stand überlebt, also durchfällt. Das schaue ich mir an. Also ich schaue mir viele mechanische Dinge an. Oh Mann.
Also ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich habe schon ein paar Mal gehört, wenn man seine Forschung immer auf Englisch präsentiert oder auch auf Englisch schreibt, dass es plötzlich richtig herausfordernd ist, es sozusagen auch dann basic-mäßig runterzubrechen und dann noch auf Deutsch. Also wir erleben gerade externe Wissenschaftskommunikation at its best. Das ist nämlich gar nicht immer nur so einfach.
Genau. Kann ich so unterschreiben.
Also ich habe auf jeden Fall verstanden und gleich zwei Fragen. Die eine Frage, die ich dazu habe, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auch ein Stand nicht per se ewig haltbar, oder? Also wenn ich jetzt nicht Klischee ältere Person habe, muss doch auch ein Stand irgendwann eventuell gewechselt oder erneuert werden. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Leute mehrere Stands gesetzt bekommen. Und wahrscheinlich ist der Gedanke, überhaupt physiologische Komponenten messen zu können, dass man da wahrscheinlich vorher reagieren kann, wenn eventuell wieder etwas passieren könnte, oder? Kann man das dann wahrscheinlich irgendwie über eine App tracken oder vielleicht sogar über den behandelnden Arzt, die behandelnde Ärztin, dass eben die Daten da schon ausgespielt werden oder zumindest eine Warnung kommen könnte, wenn etwas passiert?
Das ist definitiv ein Zukunftswunsch.
Ja.
Etwas, was noch ganz weit weg ist, was du da beschrieben hast, dass diese Stands, die es schon seit längerer Zeit gibt und als Goldstandard in der Medizin genutzt werden, dass die eben auch Probleme hervorruft. Und das ist eben nicht nur, dass Patienten eventuell mehrere Stents bekommen oder bräuchten, sondern eigentlich weiß man gar nicht, was im Körper direkt an der Stelle des Stents passiert. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass da eine Sensorik am Stent wäre, könnte man sogar die Wartung des Stents im Körper eventuell überwachen. Ja. Und vielleicht sogar auch die Kommunikation mit verschiedenen anderen Implantaten.
Mhm. Schön, dass du da bist. Und dann haben wir noch Rebecca hier. Rebecca, vielleicht magst du uns auch einmal die Vorstellungsrunde in Form deiner Forschungsthematik. Vielleicht magst du einmal sagen, wer du bist.
Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich glaube, ich kann gar nicht so viel erzählen wie Alina und Yara, weil ich mich gerade auch erst noch so ein bisschen in meinem Projekt einarbeite. Grob, das Projekt heißt Light to Treat und es geht quasi darum, Licht in den Körper zu bringen. Also ich weiß nicht, ob jemand vielleicht schon mal was von Optogenetik gehört hat von den Zuhörern. Das ist eine Methode, die gibt es schon, glaube ich, ungefähr so seit 2007 oder so rund um den, 2005, 2007er Jahrgang. Ich glaube, da ist es so aufgekommen. Wurde dann auch 2010, ich glaube, zur Methode des Jahres gekürt. Was man mit dieser Methode quasi machen kann, man kann, ja, ich sag mal, Zellen so transformieren, dass man die mit Licht stimulieren kann und so eben Zellverhalten verändern kann. Also man kann die halt aktiver machen oder man kann zum Beispiel bestimmte Zellaktivitäten hemmen oder man kann eben auch Zellvorgänge sichtbar machen, also dann quasi auch Signale messen. Genau, aber dazu muss man halt eben Licht zu diesen Zellen bringen, damit das funktioniert. Und jeder kennt wahrscheinlich die Glasfaser, die momentan viel in Deutschland verlegt wird für schnelleres Internet. Genau, aber Glasfasern an sich, mit denen quasi sozusagen Licht und dem einfach auch Signale übermittelt werden können, sind nicht biokompatibel oder nicht so, wie es gut für den Körper wäre. Genau, und das Projekt will halt da ansetzen, das in den Körper zu bringen, dass es biokompatibel ist. Und ja, da bin ich gerade noch in der Einarbeitungsphase und schaue da gerade, was gibt es aktuell auf dem Forschungsstand und wie kann man das vielleicht biokompatibel machen, dass es dem Körper nicht schadet und der Körper nicht versucht, eben das anzugreifen, diese Lichtleiter im Körper. Ja.
Jetzt haben wir ja in der ersten Folge eben ganz oberflächlich uns überhaupt den Promotionszustand, könnte man so sagen, angeschaut. Jetzt kennen wir eure Forschungsthemen. Ich fände es total schön, wenn ihr uns einfach mal in euren Stand jetzt, also wir haben ja auch unterschiedliche Promotionsphasen hier in diesem Podcast vertreten, wenn ihr uns quasi mal mitnehmt und sagt, was ihr gerade macht, wie können wir uns quasi das Forschen in einer Promotionszeit vorstellen. Vielleicht machen wir es tatsächlich genau so, geradlinig, einmal nochmal wieder rum. Ich weiß gar nicht, ja, ob es bei dir so einfach ist, weil es ja zwei Themen sind, aber nimm uns gerne mal mit, gestern, heute, morgen nicht, morgen ist Samstag, aber vielleicht nächste Woche. Was machst du gerade? Wie forschst du?
Okay, also ich betreue derzeit einen Masterstudent und einen Werkstudent oder wissenschaftliche Hilfskraft und eine Praktikantin. Heute ist ihr letzter Tag und sie hat in den letzten 2 Monaten, ich habe mit ihr einen Prozess mitentwickelt und wir versuchen gerade Keramikgrünlinge zu strukturieren und um dann diese Konnektoren oder Verbindungsstücke, die ich eben erwähnt hatte, herzustellen. Die Hiwi und der Masterand, die arbeiten jeweils, einer arbeitet im Labor hier bei uns und der andere arbeitet im Rheinraum in einem anderen Gebäude hier an Intec. Und da machen wir, der Masterand arbeitet an dem Cranial Window oder kraniale Schädelfensterchen. Er baut diese Fensterchen und versucht gerade, der Elektrodenteil zu integrieren. Das macht er auch unter meiner Betreuung. Und im Rheinraum versuchen wir, wieder das Keramikprozess voranzubringen. Jeder von uns hat eine Herausforderung oder mehrere gleichzeitig und manchmal alle zusammen. Aber das Schöne daran ist, dass es eben so aufgebaut ist, dass wir nicht alles, also man macht nicht alles alleine, man ist eigentlich, es ist eigentlich so gedacht, dass man dadurch, dass wir an einer Uni sind, ist Lehre sehr wichtig und dann nicht nur durch Vorlesungen und Übungen und Praktika und so weiter, sondern auch über Studenten betreuen. In dem Fall kann man andere betreuen und gleichzeitig, also wird da zum Beispiel werden gewisse Experimente abgeschlossen, indem man in der Zeit nicht das selber machen muss, sondern betreut andere, die das auch lernen.
Kann man sich darauf bewerben? Ist es verpflichtend im Studium? Weil du hast ja gesagt, du hast einen Masterstudenten, schreibt er gerade seine Masterarbeit, genau. Und es passt zu der Thematik. Okay. Und dann die Praktikantin, die macht gerade ein Praktikum in ihrem Studium.
Ja, sie kommt tatsächlich aus einer anderen Universität, aus Italien. Die Professoren kennen sich und haben eine gewisse Kooperation. Und ihr Betreuer hat sie uns geschickt, sozusagen, um Laborerfahrung zu bekommen. Sie ist hier jetzt seit 2 Monaten und war dann jeden Tag hier im Labor, hat unterschiedliche Sachen, also unterschiedliche Geräte kennengelernt, damit gearbeitet, selber was entworfen für ein Design und Dann haben wir auch ab und zu Meetings. Also sie hat jeden Tag Meetings mit mir, aber wir hatten auch mit unserem Doc ab und zu auch Meetings. Das ist für sie zum Beispiel verpflichtend gewesen. Von unserer Seite als Promovierende ist es nicht gezwungen, aber schon bevorzugt, dass wir auch Studis betreuen und Praktika betreuen und Masterarbeiten und so weiter.
Gibt dir ja irgendwie die Möglichkeit, auch so ein bisschen zu schauen, wie ist das vielleicht in der Position von Thomas Stieglitz? Also du hast ja ein ganz klein, dein eigenes Forschungsteam unter deinem Themenbereich und koordinierst ja, wer kann jetzt vielleicht gerade gut zu dem und dem Thema mit dir zusammen Erkenntnisse sammeln. Und irgendwie, also an dem Konzept gefällt mir auch zusätzlich, dass ja beispielsweise jetzt auch der Masterstudent ein Puzzleteil für deine Promotionsarbeit mit dazugeben wird und dann ja an etwas Großem, sozusagen an etwas Größerem mitwirken kann. Also an sich ja auf vielen Ebenen, also nicht nur jetzt nur, was die Forschung betrifft, sondern ja auch, wenn man sich eine Persönlichkeitsentwicklung anschaut, sind da ja schon viele Aufgaben jetzt an bei dir. Oder wenn ich es richtig verstanden habe, ist es für euch alle durchaus so vorgesehen, dass ihr da eben auch einfach, man würde wahrscheinlich jetzt platt Führungsqualitäten sammelt, sagen, aber ich würde sagen, vor allen Dingen ja, Teamarbeit total schärft und pflegt und das ist ja total schön. Und zu der Praktikantin aus Italien, ich habe das in einer Folge dieses Jahr schon erzählt, ich selber hatte ein Auslandssemester und da habe ich relativ viele Leute aus Frankreich, Spanien und Italien kennengelernt, die das tatsächlich verpflichtend entweder im Studium oder in der Promotion haben, dass sie einen Auslandsaufenthalt machen müssen. Also es ist nicht wie hier in Deutschland freiwillig, sondern es ist vorgesehen, entweder ein Auslandssemester zu machen und oder auch noch ein Auslandspraktikum. Von daher ist ja immer die Chance, auch nochmal andere Technologien kennenzulernen. Du hast jetzt gesagt, ihr habt einen Rheinraum. Das weiß ich hier aus Schleswig-Holstein. Die TF in Kiel hat auch einen Rheinraum. Aber das ist schon cool, wenn man einen Rheinraum zur Verfügung am eigenen Standort hat. Das hat nicht jeder Standort. Und das ist natürlich ein Anreiz, dann auch für Leute aus dem Ausland zu euch zu kommen, um da einfach die Technik nutzen zu können wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja, das mit den verpflichtenden Praktika, das habe ich tatsächlich selber auch gemacht in meinem Bachelorstudium. Als ich in Jordanien war, war das auch eine Pflicht, ein Aufenthaltsjahr, also ein komplettes Jahr in Deutschland zu machen. Ich war damals in Hamm, in Nordrhein-Westfalen. Da habe ich ein Austauschsemester gemacht. Da habe ich ein Praktikum gemacht. Das finde ich total cool, wenn das verpflichtend ist, weil, also natürlich ist es vielleicht persönlichkeitsabhängig, aber dass das in einem Programm so aufgebaut ist, ein Praktikum zu machen, dann, auch wenn man ein bisschen, keine Ahnung, introvertierter ist oder eher nicht zum Beispiel ins Ausland gehen wollen würde, ist es schon interessant, dass es so aufgebaut ist, dass man trotzdem diese Erfahrung einmal gemacht hat. Also ich kenne das auf jeden Fall von Alina. Sie hatte zum Beispiel in Australien ausländischer Aufenthalt. Und wenn ich das von meiner Erfahrung erzähle, als ich hier war in Deutschland, fand ich es total schön, weil es ist ein Perspektivwechsel und vielleicht will man nochmal dahin. Und deshalb bin ich auch hier wieder in Deutschland.
Ja, also ich bin gerade irgendwie jetzt in unserer spannenden politischen Lage immer absolut große Verfechterin davon, dass Dinge freiwillig wählbar sein sollten und natürlich individuell irgendwo angepasst. Deshalb, ich sehe das auch so, nicht jede Person ist vielleicht von sich aus so dafür, ins Ausland zu gehen. Und es ist natürlich auch eine gigantisch finanzielle Komponente. Also ohne mein Erasmus wäre ich vielleicht nicht unbedingt nach Skandinavien gegangen, aber trotzdem würde ich das befürworten, was du sagst. Ich sehe auch primär Chancen, ob das eine Persönlichkeitsentwicklung ist. Das geht ja nicht nur darum, eben dann krasse Technologien und große, tolle Lehre zu haben, sondern eben auch sich als Mensch irgendwo weiterzuentwickeln, vielleicht eine andere Kultur kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen und sich da, also vielleicht ist man total in seinem Wohlfühlbecken, weil man eben outgoing ist, aber vielleicht ist es auch eine kleine Challenge für sich und ich kann es auf jeden Fall auch nur empfehlen, dass man das macht, ob es jetzt im Studium oder vielleicht dann in der Promotion ist oder auch nochmal danach, würde ich auch immer sagen, ist es ein Gewinn für eine Person. Aber am Ende natürlich irgendwie, jeder muss es so für sich entscheiden können. Aber das heißt, Alina, du warst auch im Ausland. In Australien.
Ja, genau. Ich wurde schon gespoilert.
Sorry, ich wollte ein Beispiel und du saßt einfach daneben.
Ja, ich war in Australien und lustigerweise die dritte im Bunde für die Rebecca, die war auch in Australien.
Ja, stimmt, alle das gleiche Land
raus. Genau, ja.
Ja.
Nach meiner Bachelorarbeit habe ich ein freiwilliges Praktikum in Australien gemacht.
Also das heißt aber, der Standort Freiburg hat da offensichtlich Connections hin, dass ihr da die Möglichkeit habt, von dem Netzwerk profitieren zu. Also ich weiß gar nicht, wie das ist. Es wäre ja sonst crazy Zufall, dass ihr alle nach Australien gegangen seid, um dort Auslandserfahrungen zu sammeln. Ich weiß hier, bei mir war es so, dass ich quasi eine Liste bekommen habe an Universitäten, mit denen mein Standort quasi Kooperationen geschlossen hat und wo ich halbwegs irgendwas machen kann, was mir angerechnet werden würde. Ich glaube, beim Praktikum ist man deutlich freier, aber das ist natürlich auch hilfreich, wenn man schon von einem Netzwerk profitieren kann. Gerade wenn man dann sowas Cooles wie Australien da auf der Liste sieht und einfach weiß, dass es deutlich, deutlich schwerer wäre, wenn man jetzt selbst recherchieren müsste, was könnte ich eventuell wie wo in Australien machen. Also habt ihr wahrscheinlich da auch eine Vorauswahl, auf die ihr zurückgreifen könnt.
Ja, aber das war schon, also es ist schon sehr speziell. Es war wirklich auch die Connection von unserer Professur zu der anderen Professur. Also es war nicht Universität Freiburg weit, sondern es ist wirklich, unser Prof kennt den anderen Prof.
Ja, okay.
Genau, und so wurde das dann niederschwellig kommuniziert. Und dann wurden ja wir geschickt. Ich hoffe, ich sage das richtig. War das bei dir auch so, Rebecca?
Ja, tatsächlich auch. Also bei mir war es damals ja gar nicht so der Thomas Stielitz selber, aber ich habe ja auch bei einem Freiburger Unternehmen hier, die auch Neuroimplantate machen, gearbeitet und habe damals meinen Chef gefragt, ob er denn Connections hat, gerne in ein englischsprachiges Land, weil ich glaube, mein Englisch ist ganz okay und die anderen Sprachen nicht so. Deswegen habe ich gesagt, gerne englischsprachiges Land. Ich bin nicht so sprachtalentiert. Noch eine neue Sprache zu lernen, wird mir wahrscheinlich schwierig fallen. Das war mir dann vielleicht doch auch ein bisschen zu viel out of the comfort zone. Genau, und dann hat er gesagt, ja, natürlich, wir hätten hier in Kanada und Amerika und in Australien halt natürlich, englischsprachige Länder, ein paar Connections. Und dann, ja, habe ich mal ein Meeting gehabt mit dem australischen Prof eben und das hat, weiß ich nicht, das hat direkt einfach gut gepasst. Ähnliche, finde ich, Atmosphäre in der Arbeitsgruppe wie bei uns. Und wie Alina gesagt hat, sehr niederschwellig, hat das dann geklappt, ja.
Schön. Also jetzt haben wir einen kleinen Exkurs zu Auslandsaufenthalten gemacht, aber ich weiß gar nicht, wie das heutzutage noch in den Schulen ist, aber bei mir war das schon in den Schulen Thema, dass man gesagt hat, es ist total wichtig, eine Fremdsprache zu sprechen, gerne eine zweite Fremdsprache. Bei mir war das auch im Studium Thema. Also man musste entweder Latein haben und eine zweite moderne Fremdsprache lernen oder umgekehrt. Gott sei Dank hatte ich Latein, denn das hätte ich im Studium nicht nochmal machen wollen. Ich habe dann Schwedisch gelernt, weil ich finde ich auch nicht so die sprachbegabteste Person. Und Schwedisch ist, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, aber ich fand, es war eine Verbindung aus Englisch und Deutsch in vielen Aspekten. Deshalb ist mir das ganz entgegengekommen. Aber es wird einem ja schon geraten, dass man einfach sagt, schärft da euer berufliches Profil, indem ihr eben Fremdsprachen lernt oder zumindest Auslandsaufenthalte habt, um eben mindestens Englisch zu trainieren, um da, und da komme ich nochmal darauf zurück, Alina hat in der ersten Folge ganz, ganz viel schon von internationalen Kongressen geschwärmt. Das hilft natürlich auch, nicht? Also wenn man irgendwie einen Auslandsaufenthalt schon hatte, das irgendwie kennt, neue Leute kennenzulernen, sich da zu vernetzen, gerade auch in dieser Forschungscommunity und dann auch noch irgendwie das Englisch zu schärfen, was man dort einfach zwangsweise benötigt, um überhaupt in einen Austausch gehen zu können, ist es natürlich eine große Hilfestellung oder einfach ein großes Pluspunkt, dass man das auf dem Weg schon gesammelt hat und in eurem Fall ja bei euch allen dreien vor der Promotion. Also das ist natürlich sehr schön. Kommen wir zurück zum Arbeitsalltag. Großer Bogen. Alina, wie ist es bei dir? Vielleicht nicht gerade gestern. Gestern haben wir jetzt bei Yara gehört. Was liegt bei dir gerade an?
Viel Reinraumarbeit. Also ich finde das auch immer ganz interessant zu erzählen, weil ich bin mir nicht so sicher, ob so viele Leute sich was unter Reinraum vorstellen können. Das finde ich immer spannend eben zu erzählen, denn der Reinraum ist eben genau dazu da, um eine fusselfreie Umgebung zu haben, um eben so miniaturisierte Technologie herzustellen, die wir eben nutzen für unsere Implantate. Denn jedes Staubkörnchen könnte zu einem Fehler der Technologie führen. Und da geht man eben rein und da geht man nicht einfach so rein. Da muss man nämlich durch eine Schleuse und in dieser Schleuse packt man sich ein. Warum? Weil der Körper des Menschen oder unsere Klamotten, also wir selber, wir bringen den größten Dreck in diesen Reinraum, wenn man das jetzt so salopp mal sagen kann. Das heißt, man setzt sich als erstes eine Haarhaube auf und dann wechselt man die Schuhe zu so Reinraumschatten, die eben fussel- und dreckfrei sind. Und dann geht man in den nächsten Raum und in dem nächsten Raum gibt es dann Ganzkörperanzüge und die zieht man sich über. Und dann muss man noch, bevor man in den eigentlichen Reinraum geht, als letzten Schritt nochmal kontrollieren, ob alles richtig sitzt und kein Haar rausschaut und von der Haube und keine Klamotten rausschauen, zieht man sich dann noch als allerletztes Handschuhe drüber. Dann darf man in diesen speziellen Reinraum. Das finde ich eben immer spannend zu erzählen. Das steht gerade an. Dann gibt es eben noch ein bisschen Konstruktionsarbeit, die ich aber am Rechner mache, im Büro. Ja, alle 2 Wochen haben wir Meeting. Das finde ich eigentlich auch noch ganz spannend zu erzählen, weil da kommen immer alle zusammen. Das passiert alle 2 Wochen. Also alle Studis, alle Leute, die eben eine Abschlussarbeit schreiben bei uns und aber auch Indie-Jobs haben, dann die ganzen DoktorandInnen, Postdocs und unser Chef. Das sind dann alle zusammen und werden erstmal Neuigkeiten gedroppt. alles Administrative, was alle was angeht. Ja, und dann wird zum Beispiel wurde jetzt erzählt, dass waren 2 Leute auf einer internationalen Konferenz und da wurde auch von berichtet. Und dann gibt es auch eben Präsentationen im Anschluss des Meetings, ganz oft Kurzpräsentationen von 10 Minuten. In diesem Fall war es eine Masterandin, die hat eine Midterm-Presentation gehalten von ihrem Status. Die Experimente laufen, was nicht läuft vor allen Dingen auch. Und dann ist es immer ganz cool, wenn da alle da sind. Weil die Dynamik und der Austausch und Ideenfindung für irgendwelche Problemlösungen sind dann einfach anders. Das war jetzt mal ein so ein Tag.
Also wir haben in der Masterfolge schon drüber gesprochen, dass natürlich einen Riesenunterschied macht, dass im Master meist deutlich kleinere Gruppen zusammenkommen, um miteinander zu studieren und dass dort Kommunikation in den Kursen nochmal eine ganz andere ist im Vergleich zum Bachelor. Ist natürlich super individuell, was für Erfahrungen man schon im Bachelor gemacht hat. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob man im Hörsaal ist mit 4000 Leuten oder im Seminarraum mit 25. Und da ist dann gleich die Wertschätzung und vielleicht auch der Mut zum Fehler machen oder das Teilen, dass Dinge nicht so funktionieren, so reibungslos, ein ganz anderer, gerade wenn es so vorgegeben wird. Was ja, glaube ich, dann schon den Leuten im Studium zeigt, es ist total in Ordnung, mir Hilfe zu suchen. Also das ist ja was total gesellschaftsuntypisches eigentlich, zu sagen, hey, das und das, das läuft gerade nicht oder das ist mir leider nicht geglückt. Wer hätte da vielleicht nochmal eine Idee? Ich weiß nicht, ob es ein kulturelles Ding ist oder gesamtgesellschaftliches, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ja wirklich so, dass es uns ja unheimlich schwer fällt, aber in der Wissenschaft elementar wichtig ist, weil man einfach nicht alles alleine lösen kann und weil man total vom Austausch lebt, um eben die eigenen Herausforderungen irgendwie zu überwinden. Und ich finde es total schön, dass ihr das an so einem frühen Punkt offensichtlich etabliert, weil ich immer noch finde, dass das ein Thema ist, wo eigentlich viel zu wenig drüber gesprochen wird. Also dieses, manche nennen das auch Scheitern beim Forschen, was einfach der total falsche Begriff ist dafür. Das meinte ich ja in der ersten Folge schon, dass Forschung daraus besteht, dass man Thesen hat und davon Dinge tatsächlich so aufgehen, wie man sich das vorgestellt hat, aber auch Dinge nicht und jedes Ergebnis ein Ergebnis ist. Also klingt jetzt erstmal doof, aber auch ein unerwartetes Ergebnis oder ein Ergebnis, das ich überhaupt nicht haben wollte, ist de facto ein Ergebnis, ist das ein Gewinn für meine Forschung oder vielleicht für ein neues Thema, was sich daraus entwickelt hat dann gerade. Und das ist, glaube ich, aber so ein bisschen die Krux, was viele vielleicht auch abschreckt oder was viele erstmal verstehen müssen. Ich sage dann ganz häufig, für mich ist Forschung so ein bisschen wie Detektivarbeit. Wenn man so ein bisschen auf die Suche geht und was finde ich am Ende wirklich heraus, das ist gar nicht unbedingt von vornherein so klar. Und trotzdem ist es natürlich frustrierend, also wenn man sich was vornimmt und man möchte halt, so wie ihr drei, ihr habt alle drei ja Themen, die irgendwann in weiter oder vielleicht näherer Zukunft einen extrem Mehrwert für die Medizin und für die Gesellschaft haben kann. Natürlich möchte man da irgendwie schnell ans Ziel kommen. Also man sieht, das ist möglich. Ist natürlich cool, wenn das auch irgendwie so funktioniert und so schnell ist es aber nun mal leider nicht möglich. Und das ist natürlich auch was, was einen da vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal frustrieren kann. Aber um meinen Punkt zu machen, richtig schön, dass ihr quasi eine Kultur etabliert, A, zum Austauschen, eine Wertschätzung gegenüber allen und dann ja auch irgendwie eben dieses Einladen zum Fehler machen, beziehungsweise es gar nicht mal so framen, sondern einfach eben zum Feedbacken. Vielleicht kann man das so anders benennen, weil ich glaube, es kommt dem ganz nahe, was ihr dort miteinander dann macht. Bevor wir uns mit euren Herausforderungen beschäftigen, und jetzt haben wir ja auf jeden Fall schon einen Umgang kennengelernt, Rebecca, vielleicht magst du uns mitnehmen. Du stehst zwar am Anfang deiner Promotion, aber ich bin mir sicher, du hast ja schon gesagt, momentan guckst du dir erstmal an, was gibt es überhaupt für Forschung dazu? Wie können wir uns deinen Promotionsalltag aktuell vorstellen?
Natürlich ganz viel Recherche und Paper lesen, aber was du ja gerade auch schon angesprochen hattest, natürlich immer viel Feedback und irgendwie sich mit anderen Leuten austauschen. Also das ist auch noch die andere Seite davon. Natürlich lese ich oder versuche, viele Paper zu lesen und mich in das Thema einzuarbeiten, eben weil es jetzt auch ein Thema ist, Optik, womit ich nicht so viele Berührungspunkte bisher hatte. Aber da halt auch viele Meetings, also zum Beispiel mit Leuten, die schon mal so eine Art Vorarbeit in dem Bereich gemacht haben oder die quasi, wo ich anknüpfen könnte, die sich mit sowas Ähnlichem schon mal beschäftigt haben oder auch eben mit unserem Prof, mit dem Thomas, saß ich gestern auch noch zusammen und habe überlegt, okay, wie fange ich da jetzt am besten an? Wie finde ich überhaupt die Grenzen für mein Projekt? Und auch noch mit einer anderen Doktorandin saß ich auch vor ein paar Wochen zusammen und habe überlegt, okay, wie könnte man denn sich gegenseitig unterstützen? Haben wir irgendwie Überschneidungen? Dass man da ja vielleicht nicht eben alleine sitzt und dann den Kopf in den Sand steckt, weil man nicht weiterkommt, sondern kann man da zusammen irgendwie Ideen austauschen. Also Studenten habe ich aktuell noch nicht zu betreuen, aber vielleicht wird es da auch demnächst mal hingehen, wenn ich da ein bisschen mehr Recherchearbeit geleistet habe und dann eben diese Grenzen rausgefunden habe, auch noch vielleicht mit ein bisschen mehr Projektpartnern auch geredet habe, dass ich da schauen kann, okay, wie sieht denn jetzt dieser konkrete Weg aus, den ich gehen möchte?
Jetzt haben wir ja über, ich glaube, die letzte und diese Folge tatsächlich schon vereinzelt einige Herausforderungen gesammelt, finde ich. Also Alina hat angesprochen, es ist immer mal auch eine Finanzierungsherausforderung. Dann haben wir gehört, vielleicht funktionieren, also es muss ja irgendeinen Grund haben, warum Rebecca auch Geräte wartet und betreut. Also vielleicht funktioniert da auch nicht so alles immer, wie man es möchte. Da noch kurz meine Reihenraum-Anekdote, abgesehen davon, dass wir schon mal mit einem Kamerateam im Reihenraum waren und ich kann euch sagen, das ist absolut mega aufwendig, das ganze Equipment abpusten zu lassen und wie auch immer. Also und so stylisch du das beschrieben hast, man sieht nur halb so stylisch danach aus, aber das ist eigentlich irrelevant, man sieht sowieso nur die Augen von den Leuten. Und da habe ich nämlich erfahren, dass eine Promotion auch viel daraus bestehen kann, Geräte, die im Reihenraum gerade nicht funktionieren, erstmal wieder so hinzubekommen, dass sie wieder funktionieren und dass eine Promotionsarbeit vielleicht deshalb herausfordernd ist, weil man extrem langen Atem haben muss, weil man auf die Geräte warten muss, dass das alles so passt, wie es passen soll. Und damit meine ich nicht, dass das total uralte, super überholte Technologien sind, sondern auch Top-Technologie eben einfach für das dementsprechende Experiment oder Ereignis eingestellt werden muss und angepasst werden muss und alleine das sehr aufwendig sein kann und selbst das teilweise nicht unbedingt funktionieren muss dann, so wie man sich das vorgestellt hat. Das war mir ganz, ganz lange auch gar nicht klar. Also ich habe das Gefühl, manchmal kommen Ergebnisse unerwarteterweise bei rum, weil einfach die Technologie mal einen kleinen Streich spielen wollte, so nach dem Motto. Und dann denkt man sich, huch, was ist das eigentlich hier für ein Ergebnis? Also auch das haben wir sozusagen schon gehört, kann natürlich herausfordernd sein. Was würdet ihr denn sonst so sagen, was sind so Dinge, die euch begegnet sind, wo ihr einfach gesagt habt, oh, also das hat mich einige schlaflose Nächte, vielleicht auch nur eine, gekostet oder zumindest so ein bisschen Kopfzerbrechen. Yara, du hast ja nun betont, es mal ein, zwei oder alle zusammen Herausforderungen gibt. Was ist es so?
Naja, also wir hatten das gerade mit Geräten warten und auf Geräte warten. Manchmal gehen mehrere Geräte gleichzeitig nicht. Und ja, wenn solche Sachen vorkommen, dann hat man manchmal nichts anderes zu tun, als zu warten oder zu warten.
Okay. Ja.
Also mit Zeitmanagement ist es für mich persönlich schon eine Herausforderung gewesen und bleibt weiterhin eine Herausforderung. Also ich glaube, mit einer Promotion hat man eben unterschiedliche, zum Beispiel Deadlines für Paper, für Projekte, für Vorträge oder, aber es kommen dann, also die täglichen Tätigkeiten kommen dann, manchmal hat man länger viel zu tun und genau, also das muss man schon für sich lernen. Es gibt aber auch natürlich Workshops dafür. Und das ist ein Punkt, was man vielleicht am Anfang der Promotion sich gar nicht vorstellt, wie viel alles auf einem kommt, sozusagen. Mhm. Ja, was kann ich noch dazu sagen?
Es ist ja schon, also ich finde das schon ein extrem relevantes Thema, weil wir haben ja gesagt, das ist super schön, ihr habt die Möglichkeit, wenn Dinge nicht laufen, Feedback einzuholen, andere Perspektiven, Ansätze zu bekommen und dann hat man ja irgendwie immer einen Ansatzpunkt, wie man weitermachen kann, aber das Thema Zeitmanagement, das ist ein sehr individuelles. Das kann, also klar, ich kann einen Workshop besuchen, klar, auch da gibt es Ratschläge von links und rechts, aber am Ende sind es deine Aufgaben, die bei dir liegen und es ist einfach irgendwo unheimlich individuell, wie man mit so vielen Sachen umgeht und ich glaube, es gelingt einem mal besser und mal schlechter. Vielleicht kann man sagen, es ist was, was mit dem Berufsleben einhergeht, aber ich würde es nicht so pauschal sagen. Natürlich ist es eine Umstellung, weil das Studium häufig sehr vorgegeben ist, in einem gewissen Rahmen dann schon, aber der Weg der Promotion, das habt ihr in der ersten Folge ja nochmal gesagt, es gibt nicht die eine Aufgabe. Und das ist was unheimlich Schönes für Leute, die das mögen, weil man sehr frei ist. Aber es lädt dazu ein, sich zu verzetteln und zu vertüdeln und vielleicht mal kurz den Fokus zu verlieren, weil viele coole andere Projekte auch möglich sind. Und ich glaube, das ist Fluch und Segen zugleich, zumindest eben phasenweise.
Das stimmt alles. Wenn man halt nie lernt oder nie versucht zu kommunizieren, hey, ich kann jetzt das heute nicht machen oder ich gehe jetzt nicht auf diese Konferenz, weil das ist mir zu viel, auch wenn wir motiviert werden, dahin zu gehen, dann ja, also das ist schon was, was mich beschäftigt hat, also ein bisschen inzwischen nicht mehr so. Also ich glaube, ich kann das jetzt ganz gut kommunizieren, wo meine Grenzen sind. Aber es ist nicht einfach, eben weil man so viele coole Dinge eigentlich, also zumindest ist es mir so, ich würde am liebsten alles machen. Und das ist eben ein Problem eigentlich. Und ich habe eben vielleicht erst ein bisschen gebraucht zu erkennen, dass ich nicht einfach alles immer machen kann und dass ich nicht jedes Projektchen umsetzen kann. Und dann, ja, habe ich dann meine Grenzen finden müssen und eine Balance zwischen dem Team, weil es gibt ja auch oft Aufgaben, die anstehen, die das ganze Team betreffen. Und dann kann ich eben nicht immer bei irgendwelchen Öffentlichkeitsarbeiten dabei sein oder ja, aushelfen. Ja, Grenzen setzen.
Ja, das ist die größte Herausforderung, glaube ich. Man hat ja super viel Spaß an dem, was man dort macht. Und jedes Projekt und jede Konferenz oder jeder Austausch, das ist auch schön. Und es ist bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, auch positive Energie, die man aus Stress zieht. Aber es ist trotzdem irgendwo eine körperliche Grenze, die man halt erreicht. Und ich glaube, dass ihr das so früh in der Promotion erkennt, ist ein unheimlicher Schatz, weil man hoffentlich dann nicht ausbrennt. Ich finde, das ist halt die größte Gefahr, die natürlich passieren kann, wenn man so leidenschaftlich für seinen Bereich arbeitet oder in seinem Bereich arbeitet, weil das ist also am Ende, das ist euer Beruf. Egal, was vielleicht für ein Größeres noch dahinter steht und ein Impact für die Gesellschaft, den man eventuell mittragen kann. Alleine das ist ja schon krasser Druck, zu wissen, eventuell könnte meine Forschung das und das bewirken. Hoffentlich kann ich die Ziele und die Ergebnisse auch dann in time so erreichen. Und ich glaube, keiner ist daran gelegen oder keiner hat am Ende was davon, wenn man das einfach nicht mehr schafft, weil der Körper, der Kopf sagt vielleicht, ja, ich möchte wieder morgen zur Arbeit gehen, aber der Körper sagt, du hast jetzt, keine Ahnung, die und die Grippe, den Magen-Darm-Infekt dann auch noch und hier und da. Also es gibt 10 Millionen Möglichkeiten, wie man für sich feststellen kann, dass es wohl offensichtlich zu viel ist, was man macht. Aber ich kenne es von mir auch, dass ich mir denke, ach, könnte ich nicht noch dieses kleines Projektchen und das ist auch, das klingt super toll, könnte ich das nicht auch noch mit unterbringen und dann pimpt man sich mit Koffein und stellt fest, nee, das sollte ich jetzt nicht mehr machen. Also das ist, glaube ich, auch eine Sache, die gesellschaftlich einfach totgeschwiegen wird und dadurch extrem stigmatisiert ist, aber eigentlich elementar wichtig ist, weil nur ein erholter Geist oder ein gesunder Geist kann, glaube ich, wirklich gute Ergebnisse erzielen. Das ist zumindest meine Philosophie. Das ist eine harte Erkenntnis, auch wenn man sie so früh macht, weil man selber vielleicht zweifelt, was kann ich oder wo sind meine persönlichen Grenzen und ist das wirklich schlimm? Aber ich glaube eben, dass das mit gesellschaftlichen Erwartungen einhergeht, die einfach nicht nah an der Realität sind. Also das muss man, glaube ich, da ganz gut sagen. Von daher finde ich das cool, Alina, dass du das A hier thematisierst und B offensichtlich für dich auch schon gelernt hast. Weil ich glaube, das ist der nächste Punkt. Die Erkenntnis darüber zu erlangen, ist eine Sache. Das umsetzen zu können, ist die andere. Ja. So, jetzt sind wir schon wieder fortgeschritten in unserer Folge. Ich will mich noch weitere Stunden mit euch unterhalten. Aber ich glaube, wir kommen hier an der Stelle zu einem Ende und ich hoffe einfach darauf, dass wir uns im nächsten Jahr nochmal hören oder vielleicht sogar sehen. Ich meinte ja schon, dass wir auf jeden Fall im Jahr 2026 uns den Standort Freiburg nochmal genauer angucken. Vielleicht habt ihr ja was, wo ihr sagt, oh, das würde ich gerne jungen Menschen mitgeben. Hier jetzt abschließend nach 2 Promotionsfolgen, nach quasi dem Jahr, wo wir uns primär mit und über Nachwuchs den Kopf zerbrochen haben oder beschäftigt haben. Was ist was, was ihr heute nach draußen kommunizieren wollt an unsere primär jüngeren Zuhörerin Rebecca?
Ja, ich glaube, dass man wirklich vor MINT-Bereichen keine Angst haben muss. Also auch wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass man es trotzdem probieren sollte und da einfach keine Scheu vorhaben sollte. Also man muss nicht schon in der, weiß ich nicht, 12., 13. Klasse wissen, ja, auf jeden Fall will ich Mathe studieren, auf jeden Fall will ich Maschinenbau studieren oder auf jeden Fall will ich Medizintechnik studieren. Wenn man sich einfach vorstellen kann, dass es vielleicht was für einen wäre, ist einfach zu probieren und in die Richtung zu gehen. Und wenn es das nicht ist, dann ist es das nicht. Aber ich glaube trotzdem, das ist so ein spannender Bereich, dass es viele überrascht werden. Ja, also wie spannend es einfach ist, auch wenn man es vielleicht im ersten Moment nicht gedacht hätte.
Ja. Jara, bei dir?
Bleib neugierig. Fragen, die man sich bei jedem Schritt im Leben stellt, also wenn man versucht, gewissenhaft diese Fragen zu beantworten, dann führen die einen in die eine oder die andere Richtung. Und wenn es um STEM oder MINT-Berufe geht, finde ich Neugier eigentlich sehr
at the core.
Lustigerweise hat das, glaube ich, ein Schüler gesagt, dass Kinder ja eigentlich mit den W-Fragen sozusagen ins Leben starten. Also alles wird hinterfragt, wieso ist das so, warum ist dieses so und jenes und hier und da und was weiß ich und wann ist der Moment, wo das plötzlich aufhört? Eigentlich gibt es diesen Moment nicht. Also wir werden mit eigentlich den perfekten Forschungsattributen ausgestattet und es ist dann eher etwas, was auf dem Weg irgendwo verloren bleibt. Deshalb finde ich die Formulierung, die du getroffen hast mit bleibt neugierig, an der Stelle ganz, ganz schön, weil es, glaube ich, genau das ist. Und Alina, was würdest du den jungen Leuten sagen?
Wenn ihr euch für eine Promotion entscheidet, dann ist der Weg das Ziel.
Ja. Das ist doch ein schönes Abschlusswort an der Stelle.
Genau.
Dann wünsche ich euch jetzt erstmal da draußen frohe Weihnachtsfeiertage und kommt gut ins neue Jahr. Freut euch auf den nächsten Themenschwerpunkt im nächsten Jahr, wo wir uns eben ausschließlich mit DoktorandInnen beschäftigen dürfen, die uns ihre Forschungsarbeiten vorstellen und uns mitnehmen, noch tiefer, als wir es heute sozusagen erlebt haben, nicht nur ein bisschen das Forschungsthema hören, sondern richtig, wie funktionieren, wo, wie, welche Sachen. Und auch da, was sind vielleicht Dinge, die noch nicht so gut klappen? Wo findet es in Zukunft Anwendung? Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch jederzeit sehr gerne bei den Expertinnen oder bei Thomas Stieglitz auch melden oder natürlich auch bei uns. Ihr findet dafür alle Kontaktdaten in den Shownotes. Wenn ihr jetzt sagt, oh Mensch, so ein kleiner Auslandsbericht, kann ich da mal Rebecca und Alina zu befragen? Wie war Australien denn? Und ihr seid selber quasi an der Stelle und würdet gerne ein Praktikum machen, dann bin ich mir sicher, dürft ihr mal eine Mail formulieren und schreiben. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr so zahlreich dieses Jahr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel mitnehmen und bedanke mich bei Rebecca, Yara und Alina, dass ihr heute dabei wart nochmal und verabschiede mich. Euch noch ein schönes Weihnachtsfest. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Ciao.